Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Mythos Internet.
Mythos Internet.
Moin Frank.
Ja? Na Jens, das hier ist ja heute irgendwie dann doch wieder ein ganz anderer Tag, als ich mir das habe vorgestellt.
Ja,
ich komme hier an und bin sofort wie an so einem Fliegenfänger hängen geblieben, als ich reinkomme und sehe, ach du Scheiße, jetzt steht er da, dieser E, ja wie nennen wir den überhaupt, was ist das? AMG E 71T, wie auch immer man das nennen möchte. Also 124er T-Modell.
Es steht, nein, pass auf. Also, die nennen es anders.
Wie nennen sie es denn?
Ja, die nennen, man streitet sich immer, ob 71 oder 73. Jetzt kommt's.
Ich habe ja hier 72.
Ja, ich habe hier einen Ordner, da steht tatsächlich Umbau auf E. Ah nee, könnte 71 oder 72. Nee, auf E71T ja. Limousine V12.
Genau.
So heißt das Produkt. Und das ist ganz geil hier, also in D-Mark, ne? Also der Motor.
Wir müssen nur in das Jahr zurückgehen, in dem das wahrscheinlich dann beauftragt worden ist.
Ja, 1994.
Genau, 1994.
Im Herbst.
Darf man sagen, ein Mediziner aus dem Taunus.
Ja.
Kann man sagen,
ja,
ne?
Kann man sagen.
Ein Mediziner aus dem Taunus ist morgens aufgewacht und, und hatte eine Idee. Und diese Idee hat er tatsächlich umgesetzt. Diese Idee steht hier. Es gab jemanden, der seine Idee gebaut hat. Und ja, vielleicht muss man sagen, wie ist das Ganze entstanden? Wir haben hier sämtliche Unterlagen zu dem Fahrzeug. Wir haben auch ganz viele Bilder von dem Bau. Wir möchten das gerne in Podcast so viel wie möglich beschreiben, weil die Bilder, habe ich schon so Jens gesagt, ich würde sie nicht zeigen. Das ist eine ganz eigene Geschichte, weil ich glaube, das geistige Eigentum dieses Fahrzeuges gehört dem, der die Idee hatte, das zu bauen, und den tollen Menschen, die es möglich gemacht haben, das zu bauen. Denn wir reden hier wirklich von einem extrem exklusiven, aufwendigen Umbau, der damals eigentlich schon sämtliche Vorstellungskraft gesprengt hat, bis hin zum Preis. Und ja, Jens, es gibt eine Bestellung dieses Fahrzeuges, was auf Basis eines Neuwagens E200T, 124er, mit wirklich absolut kompletter Ausstattung umgebaut wurde. Das heißt, es wurde ein komplett ausgestatteter E200T bestellt, mit allem, was es gab, inklusive so einem seltenen Extra. Das habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen, aber nie gewusst, was es ist. Es sei denn, ihr seid 124er-Spezialist, den sogenannten Gepäckbrücken auf dem Dach. Das sind nämlich so schwarze Streifen. Und die sind nicht nur draufgeklebt, sondern das Dach ist insgesamt verstärkt, um entsprechend dort eben auch Dinge transportieren zu können. Es ist ein Siebensitzer. Ja, ich habe mir gerade die Sitzbank angeguckt. Die Sitzbank ist unbenutzt, kann man sagen, Jens, ne?
Ja.
Also der Mediziner hatte, glaube ich, keine Kinder, aber er hatte Bock auf sie.
Weiß man nicht. Ist auf jeden Fall auch in Lederschwarz.
Genau, alles, Lederschwarz, klar. Ist halt eine Sportline-Ausstattung. Und das steht da auch alles drauf. Wir kommen da gleich mal zu den Details.
Aber genau, nochmal kurz, wer ihn gebaut hat. Also es gibt so viele Halbwahrheiten über das Auto. Mich haben auch Leute angerufen, mir irgendwie erzählt, so mehr oder weniger. Ich hätte ja keine Ahnung, ich sollte ihm mal zuhören, was wirklich mit dem Fahrzeug los wäre. Nachdem ich ein Video gepostet habe auf Instagram, das ist natürlich Bullshit, mich dann anzurufen, mir sowas erzählen zu wollen, wenn ich ja die Unterlagen habe. Ist ja Quatsch, ne? So. Und ganz lustig, es gibt ein Fotoalbum, was gerade bei Frank liegt. Mhm. Und in dem Fotoalbum sind Papierbilder drin von dem Bau des Fahrzeugs. Und die vorne drauf geschrieben ist Hammer.
Ja.
Also man hat das Hammer genannt. Es gab ja ein 124 Hammer, das ist aber ein anderes Auto gewesen. Und es gibt diesen Zeitungsbericht über den Wagen, da wird er überall als MKB-Kombi tituliert. Also die Story ist da folgende, wie das kommt. Also es ist natürlich falsch, MKB hat den Wagen nicht gebaut. Der Erstbesitzer hat den Wagen ein paar Jahre gehabt. Dann gab es einen Zweitbesitzer in Fulda für 2 Jahre und dann seit 20 Jahren einen Drittbesitzer, der bis heute der Besitzer ist. Und der hat den Wagen mal, weil der Motor irgendwie Probleme hatte, bei MKB gehabt, gibt es eine Rechnung, hat bei MKB den Motor überholen lassen. Daraufhin hat MKB behauptet, sie hätten das Auto gebaut. Aber alle Papiere, also Angebot, Rechnung und so weiter, sind auf AMG-Briefpapier. Oben steht ganz groß AMG drauf, unten steht Kicherer. Und das hängt folgendermaßen zusammen. AMG war der einzige offizielle AMG-Stützpunkt. Es gab keinen
Kicherer
anderen.
Kicherer war der einzige,
meinst du? Der einzige. Also Kicherer war der verlängerte Arm sozusagen. Und wahrscheinlich, man hat damals dann auch Autos, also Teile hat Kicherer gebaut, Teile wurden bei AMG selbst gebaut. Deshalb ist es offiziell ein AMG-Produkt, ist aber auch ganz groß die AMG-Logos. Die alten auch noch, ne, wohlgemerkt, auf den ganzen Briefbögen. Und Kicherer gab es ja 1976. Die haben immer Fahrzeuge veredelt. Und die wurden irgendwann AMG-Stützpunkt. Ich weiß nicht genau wann. Und das haben die aber verloren mit der Übernahme von Daimler AMG, wo das Unternehmen dann Kicherer Fahrzeugtechnik umbenannt. Und daraufhin sind sie auch kein AMG-Stützpunkt mehr gewesen. Aber der einzige offizielle AMG-Stützpunkt überhaupt war halt Kicherer. Und die haben also an diesem Auto kräftig mitgewirkt. Und ja, also ganz spannend ist hier diese Rechnung von dem Auto. Es ist wirklich absurd, wenn man das so durchliest. Und zwar ist es absurd, wenn man sich die einzelnen Positionen anguckt. Also insgesamt hat das Auto übrigens 372.404 Mark und 73 Pfennig gekostet.
Das muss man sich jetzt erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das
ist damals eine absurde Summe gewesen.
Unglaubliche Summe Geld das war. Und
da hättest du jeden Porsche Turbo, jeden Ferrari, jeden Lamborghini, hättest du alles kaufen können für das Geld. Und ein Porsche Turbo hat wahrscheinlich kostet 240.000 Mark oder 250.000, so in dem Bereich wird es gelegen haben. Also wirklich absurd. Und ganz krass sind dann die einzelnen Positionen. Der Motor an sich, also man hat ja den nackten Motor von Mercedes kaufen müssen, den Zwölfzylinder, der hat 50.370 D-Mark netto gekostet. Und dann Motorumbau auf 525 PS, also auch das Tuning im Hubraum, hat nochmal 45.800 D-Mark netto gekostet. Also netto hat nur der Motor 96.000 D-Mark gekostet. So viel hat auch das Fahrzeug gekostet, was sie genommen haben. Nämlich sie haben einen E200 genommen, der ab Werk voll ausgestattet bestellt worden ist. Also hier gibt es eine Bestellung, eine Liste. Der hat auch 95.000 D-Mark brutto gekostet. Eine E200 T-Limousine, dann halt mit allen Extras. Ne? Also kann man hier Außentemperaturanzeige, Fahrersitz elektrisch, Beifahrersitz elektrisch, das ist hier alles aufgelistet. Das Teure, die Klimaautomatik, müssen wir reinziehen, die hat 4.200 D-Mark
gekostet. Ja, klar.
Die Klimaautomatik, Fensterhebe elektrisch, vierfach. Und das sind halt mein Lieblingsextra, ich habe das schon mal im Video gezeigt. Das sind die Leisten auf dem Dach. Und zwar die heißen Gepäckbrücke integriert. Das hat 600 D-Mark gekostet. Ich finde es so cool, weil es optisch so geil ist. Ich habe es ehrlich gesagt das erste Mal gesehen auf dem
Thema. Ja, es ist sehr, sehr selten.
Weil Frank hat mir auch erklärt, es ist ja keine aufgeklebte Leiste, sondern es sind durchgeschraubte Leisten. Und weil es ja eine Gepäckbrücke ist und sie auch wirklich, man darf da wirklich Gepäck draufpacken, muss sie ja auch ein Gewicht abkönnen. Also, wie Frank sagt, wenn man den Dachhimmel abmacht, sieht man einen verstärkten Dach. Also das Dach ist von unten verstärkt extra. Geil. Und das ist ein geiles Extra, finde ich.
Und was halt aus unseren Unterlagen
auch... Weil das Problem ist, das Auto ist so schnell, das Gepäck fliegt eh weg.
Ja, wobei das schon ein cooles Bild wäre, da einen Tannenbaum draufzuschneiden. Ja. Aber gut, zu schade.
Ach so, ein ganz wichtiges Extra ist Ausbau der VMAX-Begrenzung auf 285 Stundenkilometer.
Ja. Was ich ganz interessant finde, aus den Unterlagen geht hervor, dass die ursprüngliche Idee mal war, einen quasi E500T zu bauen mit einem aufgebohrten Achtzylinder auf 6 Liter.
Ja,
und hier. Das ist das erste Angebot gewesen, was wir hier sehen. Und dann wird man wohl irgendwie noch darüber gesprochen haben, man könnte ja auch und so. Und
ja, aber der hätte dann 100.000 Mark weniger gekostet.
Ja, genau. Und man muss halt bedenken, dass damals dieser Motor, dieser AMG M120, ja, so heißt er, genau. Der 12-Zylinder M120 AMG, der war damals flammneu. Also es gab diesen Motor noch nicht ewig. Ja? Den V8 als 6 Liter gab es etwas länger. Und das ist übrigens, also das ist immer schwierig, da kommen jetzt Hörer, die mir erzählen, nein, das ist sowieso ganz anders. Aber das ist auch der Motor gewesen, der in Pagani Zonda verbaut worden ist. Der AMG 12-Zylinder Mercedes-Motor, ja, von AMG getuned, steckt im Pagani Zonda. Natürlich hat er dort andere Krümmer und, und. Bei dem Auto hier ist aber auch, und da kommt ja auch das, was du gerade gesagt hast, waren ja 2 Beträge, da kam natürlich nochmal ein Riesenbetrag dazu für die ganzen Veränderungen am Fahrzeug. Also
die Veränderungen am Fahrzeug sind netto 241.728, nur die Veränderung.
Genau. Und das ist natürlich diese ganze Geschichte, dass eben auch das Getriebe angepasst werden musste. Viele Teile mussten verändert werden, um den Zwölfzylinder da vorne überhaupt reinzubekommen. Dann die Auspuffanlage, ich habe den eben angemacht. Man kann das schlecht beschreiben. Also diejenigen, die den Zwölfzylinder Mercedes kennen, kennen ja dieses Geräusch vom Anlasser, der ja der ganz anders klingt als ein normaler Anlasser. Und wenn er dann zündet, hört man hinten aber auch echt so ein böses Grollen und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das Auto unter Last klingt. Also es ist schon richtig, richtig cool. Ein sportlicher Zwölfzylinder ist schon gigantisch, aber ihr müsst euch das halt vorstellen, deshalb habe ich die Folge auch hoffentlich so genannt, mal gucken, ob ich das so tun werde. Es ist aus meiner Sicht so ein Godfather-T-Modell, weil mehr geht halt nicht. Also ich müsste wirklich mal überlegen, ob es überhaupt einen Zwölfzylinder-Kombi, ja, gegeben hat von einem anderen Automobilhersteller. Gab es nicht, würde ich sagen. 12-Zylinder hatten eh nicht viele, hatten nur Jaguar, BMW, Mercedes.
Das sind nur so Coachbild-Geschichten, dass einer irgendwie einen Aston oder einen Ferrari zum Kombi umgebaut hat. Halt,
von das vielleicht, oder sowas, das oder? Vielleicht noch. Ne? Und natürlich gibt es auch, weiß ich, es gibt auch 140er T-Modelle mit dem Motor. Also man darf ja nichts vergessen, für die Scheichs damals wurde einiges gebaut. Aber hier geht es ja wirklich darum, hier ist der Mediziner aus dem Taunus, der in Deutschland mit so einem Ding auf der Autobahn unterwegs ist. Mit so einem absoluten automobilen Endgegner. Der aber von außen, ja, natürlich hat er die verbreiterten Backen, hat die Kotflügel vom 500er. Aber ein 500er ist ja auch damals wirklich in der Optik echt eigentlich
zurückhaltend. Also für einen, der sich nicht auskennt, ist es einfach ein silberner Mercedes-Kombi mit schönen Alufelgen.
Und einem Greenpeace-Aufkleber in der Scheibe, ja,
vor allen Dingen, by the way. Weil der auch keine riesen Auspufftröte hinten dran hat. Nein. Oder sonst irgendwas. Das Geilste sind die, hier sind eine Teilelisten dabei, was an Teilen alles verbaut worden ist.
Das ist nämlich auch mega, ne?
Und da sage ich hier dabei. Immer, da sage ich hier immer, die Nummer, also die Bremsscheiben zum Beispiel fangen mit 129 an.
Ja,
also
die vom 12-Zylinder
129. Genau. Jetzt pass auf, aber die Teilenummern, man geht nur die ersten Zahlen durch, ne? Die fangen an mit 129, 126, 140, 201, 116, 123. Mhm. Also das heißt, was man an Teilen gebraucht hat, um das Auto zu bauen, hat man die Mercedes-Teile benutzt, die gepasst haben. Und dann waren die halt von einem W123, dann ist das halt so.
Ja, das hängt aber damit zusammen, dass bestimmte Schrauben oder bestimmte Klipse sich dann nicht mehr verändert haben.
Egal. Der Zeit,
ne? Also ja, also keine Angst, das ist jetzt nicht so, dass er irgendwo, keine Ahnung, im Innenraum sonst was hat.
116 cool. Ist ein Puffer für 9 D-Mark.
Siehst du? Was übrigens ganz besonders ist.
Was ist denn 115? 115 ist doch Strich 8. Strich 8, ja. Gibt es eine Schelle, ist eine Strich 8 Schelle.
Was halt auch sehr schön ist, das habe ich bei einem deutschen Auto wirklich noch nie gesehen. Er hat eben, das heißt hier Wurzelholz Mittelkonsole im SL-Look. Der hat diese breite Mittelkonsole für den 124er, die ich bisher ausschließlich bei japanischen Autos gesehen habe. Wo im Grunde die ganze Mittelkonsole Holz ist und nicht so umschlossen wie beim normalen 124er. Das sieht schon sehr, sehr cool aus, einfach nochmal ein anderer Look. Und der Innenraum ist in einer Art und Weise beledert, man kennt das, dieses genarbte Leder. Wenn man sich das aber anguckt, würde man denken, das gab es so als Option zu bestellen, weil es so unfassbar seriennah in der Verarbeitungsqualität und in der Beschaffenheit der Naht ist, das kann man fast nicht glauben, dass das alles Sonderanfertigung damals war. Und die Tür ist wirklich von oben bis unten, also inklusive dem Spiegeldreieck, alles beledert, das Armaturenbrett ist beledert, die Mittelkonsole ist beledert,
alles. Wo du gerade Spiegeldreieck sagst, was ich lustig finde, ist natürlich vom Nutzen her mittelmäßig. Er hat den Beifahrerspiegel, der eckig ist, also gleichmäßig ist, ja, auf beiden Seiten.
Ja, ah, das kenne ich, ja. Da hat man einen englischen Fahrerspiegel. Habe ich auch noch zu Hause
liegen. Hat einen englischen Beifahrer, ja, also einen Rechtslenkerspiegel genommen noch.
Ja, was hat er? Hat er den, also hat er die kurzen oder die langen Spiegel?
Die kurzen.
Die kurzen, ja, okay. Also das, er hat einen englischen Beifahrerspiegel.
Er hat einen englischen Beifahrerspiegel als Fahrerspiegel, was natürlich ein bisschen dämlich ist, weil der Winkel, also ja, man so könnte mehr sehen. Aber
es wobei, sieht, ganz ehrlich, was soll von hinten kommen?
Was soll von hinten kommen? Nee, aber ganz ernsthaft, das fand ich so cool, weil mich immer gestört hat schon, dass, also optisch, dass die Spiegel zwei unterschiedliche Formate haben. Und so hat er halt nur ein Format.
Ist witzig, dass du sagst, ich habe mir wirklich vor 20 Jahren mal einen englischen Fahrerspiegel gekauft. Also ich habe einen liegen.
Einen breiten dann?
Nee. Fahrerspiegel. Entschuldigung, einen englischen Beifahrerspiegel. Also auch einen kurzen.
Ja, genau. Ja, genau.
Ja, und dann eben auch damals, das ist übrigens auch sehr, sehr cool, das steht auch in den Unterlagen drin, das Auto ist damals fertiggestellt worden zum Genfer Automobilsalon. Ja. Und er stand dort. Und zwar damals, und das finde ich optisch mega, mit einer Limited-Felge. Wir haben hier Bilder, als er gebaut wurde, da ist alles Mögliche mal drauf gewesen, um das auszuprobieren. Hier ist eine Aero-Felge drauf, eine dreiteilige beim Bau. Dann am Ende, als er fertig war, war da die Evo-Felge drauf. Die ist auch als erstes eingetragen worden. Also die da steht auch bei, die Limited-Felge. Und die war ja schon selten, weil die gab es ja wirklich nur beim E500 Limited und es gab sie als Option, aber nicht glanzgedreht, beim 129er. Und der Wagen stand eben auf dem Genfer Automobilsalon. Also da wird es bestimmt vielleicht den einen oder anderen Hörer geben, der sagt, ja, den Wagen habe ich damals gesehen,
haben genau, alle gestaunt. Und da hatte er Nummernschildplatten von DigiPower vorne drauf. Und DigiPower war damals, kannst du dich daran erinnern noch? Das war ein Schweizer Tuner. Das war einer der ersten Software-Tuner.
Ja, das war auch einer der ersten, die Chip-Tuning gemacht haben.
Chip-Tuning-Software gemacht haben. Und warum auch immer hat er diese Platten auf diesem Genfer Automobilsalon vorne gehabt, auf dem Bild. Die Papierbilder sind eh das Geilste. Das Beste sind die Mechaniker mit ihren End-80er-Jahre-Frisuren und dann sind so Brötchenpausenbilder und so mit dabei, richtig
das,
geil.
Das ist richtig cool, also die Bilder, das ist auch für mich, da geht mir mein Herz auf, weil ich erkenne natürlich eins, das ist ja ein Mercedes-Stützpunkt gewesen, Kicherer, und jeder, der ein bisschen mit Mercedes zu tun hat, kennt die roten Fliesen noch, weil irgendwo in der Ecke bei einer alten Mercedes-Werkstatt sind immer diese roten Fliesen gewesen.
Und ich kenne auch immer noch diese petrolfarbene Farbe an der Wand.
Ja, und die Hebebühnen in Blau, also genau. Das war wirklich eine Mercedes-Werkstatt konntest du immer erkennen und das war immer so ein gewisser Werkstatt-CI, also nicht nur ein gewisser, sondern der war auch vorgegeben. Ja, und dann sind hier eben Bilder drin, auch von der Auspuffanlage, die natürlich auch einen großen Querschnitt brauchte, damit das alles funktioniert, denn er hat hinten einen querliegenden Topf und die Endrohre sind ein Ticken größer, aber auch nach unten. Wenn man ehrlich ist, nach heutiger Maßgabe ist das Auto ein mega Sleeper, ne? Ja. Also optisch ein totaler Sleeper.
Ja, also man musste den zum Beispiel, die Verbreitung waren ja notwendig vorne und hinten, weil man Platz brauchte. Und gerade hinten, weil ich glaube die Achse ist aus dem SL60, ne, die hinten drin war, wie ich sie richtig gelesen habe. Ja, die Hinterachse mit der Sperre und um die da reinzubauen, musste man ihn verbreitern.
Das ging ja, klar, die Spur anders. War halt breiter bei einer SL-Achse.
Das war ein E500. Also und er ist hinten genauso breit wie vorne optisch, ja. Und aber von Hand gebaut. Man, es sind Bilder dabei, wie sie, die haben einfach richtig rausgeschnitten und den per Hand verbreitert, den Wagen. Also man hat kein Seitenteil irgendwie gehabt, was man nehmen konnte, sondern man musste sich das selber bauen. So. Und hier sind auch Bilder, wie sie Probefahrten gemacht haben. Da hatten sie dann schon mal fertig verbreitert, aber das ist nur mit Grundierfarbe angemalt, ist nicht lackiert und die Stoßstange fehlt auch noch, weil es hat gerade keine gepasst.
Ja, aber jetzt kommt ja der Witz. Wäre es eine Limousine, hätte man natürlich ein Seitenteil neu genommen von dem E500. Ja. Aber beim Kombi gibt es das halt einfach nicht. Genau. Also du hattest keine andere Möglichkeit als damals, und so wird es übrigens gewesen sein, weil sonst wäre es nicht so und so gleichmäßig, die werden ein Seitenteil von einem E500 damals bestellt haben. Das hat wahrscheinlich auch nicht die Welt gekostet zu damals. Zeit im Vergleich
zu. Guck mal, in der Teileliste gucken, wahrscheinlich
und, finden wir das. Und dann eben die Radläufe rausgeschnitten und hier eingesetzt. Hat man aber super gemacht und ein bisschen heftig natürlich beim Neuwagen mal eben kurz die Flex anzusetzen, aber es ist halt Tuning. Und ich habe das, um das vielleicht nochmal so greifbar zu machen, für mich ist dieses Auto ein Custom Car Meilenstein, der auf der ganzen Welt, ja, wie soll ich sagen, eine Relevanz hat. Also mehr geht nicht als das, was sie damals bei diesem Auto gemacht haben. Ja? Und in allen wichtigen Custom-Car-Büchern wäre eigentlich dieses Auto gut aufgehoben, denn das ist ein Meilenstein. Und er ist eben, und das ist das Tolle an dieser ganzen Liste mit den Teilen, wie würdest du sagen, Jens, er ist halt so gebaut, als hätte es ihn auch von Mercedes geben, wie, als hätte es ihn von Mercedes geben können. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau. Also er ist halt, das ist kein schreiendes Tuning, sondern man hat ja auch Mercedes-Teile benutzt. Also wenn du die Listen anguckst, es besteht ja aus Mercedes-Teilen, das Auto. Mhm. Und ja, es ist ganz krass, ehrlich gesagt. Ist ganz krass.
Ja, ich finde auch, wir haben ja über das Auto und deshalb machen wir auch diese Folge jetzt fast, also ausschließlich eigentlich über dieses Thema. Wir haben dieses Auto mal angekündigt, wirklich vor 3 Jahren. Wir haben das erste
genau,
Mal
darüber da gesprochen. Sollte ich, also da war die Idee aufgekommen, dass ich das verkaufe.
Genau, und da haben wir darüber gesprochen und in den letzten 3 Jahren ist aber auch nochmal echt eine Welt passiert bei dem Thema AMG-Fahrzeuge, sogenannte Pre-Merger-Fahrzeuge, also die vor der, ich sag mal, vor dem Zusammenschluss Mercedes-Benz und AMG entstanden sind, aber eben auch auf die frühen AMG-Modelle mittlerweile, wo wirklich auch die E50 jetzt mittlerweile anerkannt auch für gute Autos gute Preise bezahlt werden. Und dieses Auto hier, ja, den gibt's in der Art und Weise eben nur einmal. Ich weiß, der eine oder andere wird sagen, nee, es gibt schon ein paar 12-Zylinder-Umbauten, das weiß ich.
Es steht hier auf dem AMG-Papier, steht einmalig gebaut, Erstvorstellung auf dem Genfer Automobilsalon.
Ja.
Vorher hat man den offiziell keinem gezeigt.
Ja, und hier sieht, man sieht hier wirklich, wie sie auch, sie haben Bilder gemacht, wie sie das erste Mal Öl auffüllen bei dem Motor dann. Und man sieht halt auch wirklich, ja, also bei allen Menschen, man kann die Zeit erkennen an den Frisuren, ja, ganz deutlich. Aber man sieht eben auch, gerade auch dadurch, dass sie es so dokumentiert haben, die wussten schon, dass sie da was ganz Besonderes schaffen. Ja?
Ja.
Das ist nicht so von wegen, ja, wir schließen uns mal ein und wir probieren mal was aus, ja, weil am Ende steht ja auch eine Rechnung.
Du darfst eins vergessen, da muss ja jemand ein Fotoapparat dabei gehabt haben mit einem Film.
Genau.
Das war 1994, im Winter hat man angefangen, den Wagen zu bauen. Da hatte keiner ein iPhone, wo man kurz eben ein Bild macht und das dokumentiert, sondern deshalb gibt es auch Papierbilder eingeklebt in einem Fotoalbum, wie sich das gehört.
Wie sich das gehört, ja. Genau. Ja, naja, und jetzt ist es ja so, bei dem Auto musste jetzt noch mal ein bisschen was modifiziert werden, weil das Problem, und übrigens, das kenne ich auch, wir haben da vorhin ein bisschen ausgiebiger darüber gesprochen, das Problem bei diesen Umbauten, gerade beim 500er, aber auch beim 12-Zylinder, ist Temperatur. Und dadurch, dass so ein Motor natürlich volle Leistung nur hat, wenn er eben auch irgendwo vernünftig Kühlluft bekommt, und das ja schon beim 500e ein Problem war, deshalb die spezielle Konstruktion, übrigens, wenn ihr da was anderes seht, also wenn der ein oder andere irgendwie sich so offene Luftfilter auf seinen 500e baut, das ist alles Schwachsinn, weil warme Luft ist nicht so geil. Der 500er zieht ja normalerweise die Luft aus den Scheinwerfergehäusen. Und hier ist es eben so, dass der 12-Zylinder natürlich noch enger da drin verbaut ist und man deshalb die Tiefe der normalen 500er Scheinwerfer hier nicht realisieren kann. Also hat man hier jetzt nochmal was gebaut, damit er wirklich genug powerful Frischluft bekommt, die möglichst kühl ist und eben nicht schon sofort dann die Motorwärme aufnimmt. Denn da könnt ihr von ausgehen, so ein 12-Zylinder heizt auch nach draußen ordentlich ein. Und von daher ist das Wahnsinn. Und es ging halt darum, hier auch den Motor und die Leistung wieder zu haben, die man ursprünglich mal versprochen hat. Und auch da, ich weiß gar nicht, also man müsste jetzt wirklich mal gucken. Wir reden hier von einem 12-Zylinder-Saugmotor mit Hubraumerweiterung AMG. Hier steht ein Drehmoment von 720 Newtonmeter bei 3900 Umdrehungen. Ich weiß nicht, ob es einen, wie sagt man so schön, Natural Aspirated Engine gibt, ja, der 720 Newtonmeter hat. Ich komme nicht so richtig drauf.
Doch, im Moment gibt es hier dieser 12-Zylinder Ferrari-Motor in dem neuen Coupé hat so viel.
Aber das ist, und der ist auch kein Turbo.
Kein Turbo.
Und der, ja, aber Achtung, das ist aber neueste Motorenidee. Yeah. Ne? Hier ist es ja wirklich schon ältere Technik. Ja, und dann, man sieht hier eben das Auto dann auf den Bildern, so schlicht wie er halt dasteht. Man hat ihn halt damals in der Optik durchlackiert, so wie die E500 Limited waren. Übrigens auch da, ganz wichtig, Nur der E500 Limited in Silber war durchlackiert Silber. Sonst waren ja die 124er in Kontrastfarbe mit den Türpappen, mit den Sakkobrettern. Das hat man hier wirklich genial umgebaut. Und ich kann mich halt noch erinnern, und deshalb habe ich auch so eine Emotion diesem Auto gegenüber. Ich habe Bilder gesehen vor 20 Jahren, würde ich sagen, etwas über 20 Jahren im Internet von diesem Auto. Aber auch nur so ein, zwei Bilder und dann eben die Berichte, die es damals in ein, zwei Zeitungen gab. Ich glaube, in zwei Zeitungen oder so war ein Bericht drüber. Müsste ich lügen. Und das war halt schon damals immer sehr signifikant aufgrund dessen, dass er diesen Innenraum mit der Belederung hatte und eine belederte Armatur im Brett. Das hatte sonst eben keiner. Dafür hat es am Ende doch nicht gereicht, wenn du nur einen Motor umbaust.
Ja, und, das übrigens belederte Armaturenbrett hat jetzt den einzigen Schönheitsfehler, dieses Auto wirklich so richtig hart ist, dass es über dem Tacho nach oben gezogen ist, das Armaturenbrett.
Ach echt?
Ja.
Ist mir gar nicht aufgefallen tatsächlich. Ja,
da ist ein Spalt, der ist einfach zu dick sozusagen. Und das liegt daran, dass das Leder den Kunststoff nach oben gezogen hat, dass es geschrumpft ist. Ne?
Okay. Wenn du ein gutes Auge hast, übrigens hier bei dem Bild von im Genfer Automobilsalon, mega auch mit den AGIP-Schriftzügen im Hintergrund und so, stand. Dann haben sie damals auch die Reifen, das finde ich ja, ist ja so ein neckisches Ding, die haben die Reifen beschriftet. Ja. Also haben die
Dunlop-Reifen mit weißem Schriftzug.
Ist das Dunlop? Ja, stimmt, du hast recht, Dunlop. Ja, genau. Eigentlich so ganz cool, ne? Ist immer so ein bisschen so Dada-Auto-Flair.
Racer.
Ja, Racer, genau. Nee, und es ist einfach toll, dass dieses Auto jetzt wirklich aufgetaucht ist. Dieses Auto steht hier. Es gibt das Auto noch. Der hat Deutschland bisher nicht verlassen.
Höchstens im Urlaub. Der Drittbesitzer, der war selber Mercedes-Händler in Hildesheim. So offiziell in Mercedes-Händler so. Der hat ihn jetzt seit 20 Jahren gehabt. Der Wagen hatte ein paar Probleme zuletzt. Und die Firma Mepores hat der Motor war auseinander. Die Technik war raus. Der Motor ist komplett revidiert worden nochmal. Und es gibt, das klingt im ersten Moment absurd, aber es ist halt so, es gibt von 2021 bis jetzt so wiederum Fertigstellung aus dem Motorenthema, Luft und so weiter, Rechnung über 70.000 Euro.
Tja.
Ja. Aktuell.
Gut, klar. Ich glaube, wenn du Motorenteile jetzt bei AMG für so ein Auto kaufst, wenn du es halt noch kriegst oder wenn du Dinge anfertigen musst, dann
das größte halt Problem war hier tatsächlich Steuergeräte-Thema, Software. Der hat ein frei programmierbares Steuergerät bekommen, aber das muss ja auch erstmal programmiert werden. Weil die Daten hast du ja nicht. Du kannst nicht irgendwie, du schließt ja nicht irgendwie an, dann läuft die Karre, weißt du? Und dann ist halt irgendwann, ist die Firma Mepores da drauf gekommen, ein großes Problem des Motors war wohl auch schon immer die Temperatur und deshalb dieser Umbau der Scheinwerfer mit der für die Ansaugluft. Und die Ansaugluft ist tatsächlich um 50 Grad kälter jetzt.
Okay, ja jetzt gerade, weil es draußen kalt ist.
Nee, also wenn der Motor einfach betriebswarm ist, dann hat die Ansaugluft 71 Grad gehabt. Und seitdem diese Lüftungsrohre da vorne drin sind, hat sie halt Außentemperatur plus X. Die hatte bei der letzten Messung 20 Grad dann. Und das sind halt 50 Grad Unterschiede. Das ist halt
eine Welt. Das ist halt eine Welt, ja.
Da geht es um Leistung, aber auch tatsächlich um Kühlung hinterher. Ne?
Ja, klar.
Und auch sehr geil gebaut. Also es ist ja so gebaut, als wäre es immer so gedacht gewesen, wenn man von innen guckt und sieht die Verbindung aus dem Scheinwerfergehäuse direkt zu den Luftsammlern. So geil gemacht, oder?
Ja.
Also das hat Mepores, also ist eine geile Werkstatt, aber da haben die nochmal richtig Gas gegeben.
Ja, vor allem das Coole ist, dass es so eine eigene Idee auch ist, ne? Weil ich kenne ja noch die ganzen 500er, die in den USA getuned worden sind und die haben meistens dann unter den Scheinwerfern so kleine Gitter gehabt, damit sie da noch mehr Luft bekommen. Denn nochmal, ich will es betonen, Luft war immer ein Thema. Der geneigte Automotorsportleser, der schon ein bisschen älter ist, der kennt noch die Bilder, die ersten von 500e oder E500. Die waren nämlich abgebildet damals in der Automotorsport Ende der 80er, ich meine 89 oder 88 sogar schon. Und da hatte der 500er Prototyp nämlich noch die Kotflügel vom Turbodiesel auf beiden Seiten und hat da die Luft angezogen.
Genau, das bringt aber hier nichts.
Nee, das hat auch bei dem übrigens nichts gebracht, weil das, die Wege das, dann zu lang waren.
Das Lustige ist, wir haben das ja zusammen entwickelt, Florian und ich sozusagen. Florian hat mir dann im Juli irgendwann mal Bilder geschickt und dann hat er den Scheinwerfer abgeklebt. Ja, ich zeige dem Frank das hier mal gerade, damit er das sieht. Und dann hat er ein paar Kreise drauf gemalt. Was können wir denn machen irgendwie? Mhm. Und dann war die Frage, welche Optik nimmt man? Da waren wir irgendwann mal mit dem Mampa-Auto gelandet. Mhm. Von dem SLC so. Und dann habe ich gesagt, ja, Florian, keine Ahnung. Und dann ging's los. Dann wurde mal, dann haben wir hier, habe ich ihm das geschickt. Ich gesagt, so sollte der Scheinwerfer hinterher ungefähr
aussehen. Ja, wie aussehen. Der US-Scheinwerfer.
Wie quasi. Der US-Scheinwerfer vom 2,316 Mercedes. Ja. Und dann wurde das hier Stück für Stück gebaut, alles einzeln angefertigt. So ist das Gehäuse entstanden. Das ist ja auch schön dokumentiert, hier mit den Einsätzen. Ist geil, ne?
Ja, genau.
Und also, das ist halt einmal produziert.
Genau. Und da hat er wieder Fernlicht, hat er wieder über den Hauptscheinwerfer. Und Nebelscheinwerfer sind ja sowieso unten in der Schürze vom 500er. Sag mal, und in den Unterlagen ist mir eins aufgefallen, Jens. Musst du mich nochmal aufklären.
Hier wurden die Gläser ausgeschnitten.
Ja, geil.
Ist geil, ne?
Verrat mir mal eben ganz kurz, hat er eine Anhängerkupplung?
Er hatte wohl eine, glaube ich.
Geil.
Also scheinbar.
Weil, auch das noch.
Ja. Das war in der Türtasche, habe ich das gefunden.
Ja, was ich übrigens sehr herausragend finde, ist wirklich die Verbauung sämtlicher Komponenten trotz, Achtung, dritter Sitzreihe, also 7-Sitzer, ja. Und eben auch der Auspuff hinten quer, also das muss ja auch irgendwie alles da unterpassen. Also unfassbar.
Ich habe den Wagen ja auf der Hebebühne gesehen.
Ey. Weil du siehst, wenn du den, ich will es nochmal sagen,
wenn du da drunter stehst, wenn du die
Haube nicht aufhast und du guckst dir das Auto an, dann kann das keiner ahnen, was das ist.
Nein, vor allem, wenn du den auf der Hebebühne siehst, stehst da drunter, dann sagst du dir nur, Alter, wie haben die das alles hier zusammengekriegt wieder? Wirklich, du siehst, wenn du ein bisschen technisches Verständnis hast und Ahnung hast, du stehst ja drunter und denkst dir, Alter, also wirklich kopfschüttelnd stehst und siehst diese Auspuffführung und diese Töpfe, wenn du das live siehst, auf dem Papierbild, ist die, du stehst da und nur kopfschüttelnd, guckst da hoch und sagst ihnen nur, das haben die nicht wirklich gebaut. Tja, so, haben die.
Mehr.
Haben die, weil ist ja nicht nur eins, vorne muss Luft rein, aber hinten muss ja wieder was raus. Das muss ja irgendwie zum Heck kommen. No?
Ja, und
und jetzt kommt's, der ist nicht laut, der Wagen.
Nee.
Der hat einen so nur, also man hört, was es ist, aber er hat keinen brolligen, sportlichen Sound oder irgendwie sowas. Gar nicht.
Nee, gut, das ist ja dann auch am Ziel vorbei. Also ja. Das muss er ja auch nicht haben. Und trotzdem hört man, dass das irgendwas ist. Und wenn man den M120 kennt, dann kann man das erahnen. Der M120 ist ja, da gibt es ein tolles Video, kann ich euch empfehlen. Müsst ihr mal googeln, da hat irgendeiner auch sich so einen Auspuff gebaut, fast ohne Töpfe.
Bei einem 140er.
Ja, der klingt wie ein Formel 1 Motor, nur dass er natürlich lange nicht so schnell hochdreht. Dieser hier schon ein bisschen schneller. Mhm. Nochmal, es ist das Auto ist von der Idee her bis zur Umsetzung ein absoluter Traum. Und ich bin total stolz drauf, mir das ansehen zu dürfen hier, dass es das wirklich gibt. So. Und dass es auch ein Überlebender ist, der jetzt technisch wieder so dasteht, dass man damit einfach einsteigt und losfährt. Ja? Das finde ich ist auch cool. Dass es eben nicht so eine Trailer Queen ist, die irgendwie so von links nach rechts, von Veranstaltung zu Veranstaltung geschoben wurde, jedem gezeigt wurde, aber jeder denkt, naja, ob der auch wirklich so viel Leistung hat.
Nee, Der wurde gefahren übrigens insgesamt 160.000 Kilometer in 30 Jahren.
Ja, und die meisten Kilometer 5.000. Davon, genau, aber die meisten Kilometer davon am Anfang.
Ja.
Der Mediziner hatte durchaus Spaß mit dem Auto. Und man muss wirklich sagen, was gab es damals? Ne? Also ein AMG-Modell beispielsweise gab es ja damals gar nicht als Kombi. Also ein 210er beispielsweise, gab es einen 420er, aber den E50 AMG gab es ja erst nur als Limousine. Erst mit E55 kamen dann...
Ja, aber den gab es ja 1994 noch gar nicht.
Nein. Ja. Und der E55T, der hatte ja auch milde 354 PS. Ja? Also solche Leistungskategorien wie hier mit über 500 PS waren extrem rar. Also was gab es denn mit über 500 PS?
Ja.
Also überhaupt. Ne? So. Das ist schon herausragend. Also ich kann nur sagen, für mich, wenn ich die Kohle hätte, Zum Glück habe ich sie nicht. Ich glaube, sonst wäre sie jetzt weg. Und das denken, glaube ich, noch so mindestens mal eine Handvoll andere Menschen.
Und ach so, der Preis, soll ich denn sagen?
Ich würde, red nicht über den Preis. Red nicht über den Preis. Ich finde, bei dem Auto, wir haben da ja auch, also ich weiß nicht, was wir vor 3 Jahren besprochen haben, vielleicht kann man da im Podcast nochmal reinhören, das war deutlich eine andere Summe, aber hier sind jetzt eben auch nochmal 70.000 Euro ins Auto geflossen, darf man nicht vergessen.
War eine andere Summe?
Wenn wir was gesagt haben, ja.
Das
gar nicht mehr, pass auf, wir sind auch nicht mehr vor 3 Jahren. Bei diesen Themen nicht mehr.
Nee, aber bei AMG tatsächlich wollte der jetzige Besitzer ist ja verstorben und ich vermarkte das Auto aber trotzdem für die Witwe. Und der hatte ganz andere Preisvorstellungen. Also das ist jetzt ein Sonderangebot.
Ja.
Der war der Meinung, das Auto ist wesentlich mehr wert noch. Das ist eine ganz schwierige, gut, das Auto ist immer so viel wert, wie jemand bezahlt dafür. Es haben tatsächlich ein paar Leute angerufen, ein paar haben mich einfach nur genervt, mir irgendwelche Frikadellen ans Ohr gelabert, weil sie sich, so selbsternannte Profis, weißt du, die alles besser wissen, die jedes Auto kennen, obwohl es hier mit Unterlagen steht, wissen die es besser. Und dann haben aber auch 3, 4 Leute angerufen, ja 4, die es wirklich kaufen wollen. Das Auto ist aber reserviert für den Menschen, der mir den Hardcore F1 gekauft hat bei mir. Und die es wirklich kaufen wollen und die auch bei dem Preis gesagt haben, ja, haben sich schon gedacht. Also für die war das keine Überraschung, der Preis.
Ja, also ich kann nur sagen, dadurch, dass ich die Historie dieses Fahrzeuges und auch dieses Auto ja schon mal verfolgt habe, so rein geistig, und ich weiß, wie andere Fahrzeuge sich entwickelt haben und weil Autos, gerade AMG, auch bei den Auktionen in den letzten Monaten, auch letzten Jahren weggegangen sind, das knallt bei den Dingern richtig und wir werden irgendwann drüber lachen, also auch über den Preis wird man irgendwann mal drüber lachen und wird sagen, krass, weil es kommt sowas ja nicht nochmal, also den gibt's ja nicht nochmal, es kommt ja nicht nochmal die Gelegenheit, die Gelegenheit wird's jetzt einmal geben, der den jetzt kauft, der wird wahrscheinlich dann, wenn er so viel Leidenschaft hat wie wir, wird er wohl haben, wenn er so viel Geld für so ein Auto ausgibt, dann vermutlich wird er den auch länger behalten. Ich glaube, die Gelegenheit kommt nicht mehr. Nie wieder. Never again. Es gibt das nicht. Und vor allem nicht gleich mit dieser eindeutigen Historie.
Das ist ja mein Lieblingsvergleich, ist ja der Hardcore F1. Die Gelegenheit gab es auch nur einmal.
Genau.
Den Wagen gab es einmal, auch mit kompletter Historie, mit komplettem Ordner, alles dabei. Den Wagen gab es einmal, man konnte ihn einmal kaufen. Und da waren auch viele Hater unterwegs, für mich war das sehr schön, für mich war das noch wichtiger, den zu verkaufen, den Hardcore F1, weil der war ja noch mehr, dem hat man ja noch weniger angesehen, was es sein soll. Der sah ja wirklich aus wie so ein russisches Taxi mit abgetretenem Spiegel, weißt du? Mhm. Also der hatte ja, auch optisch war der ja, der war nicht verbreitert. Doch, der war leicht verbreitert.
Ja, der
war ganz, ganz leicht, nur das hat er Hardware gemacht.
Aber der hatte auch eine andere Achse drin.
Genau, aber der war halt nicht irgendwie, der war nicht auffällig, gar nicht. Also der war auch nicht, ich kann es gar nicht beschreiben, wie der war. Also der hatte so einen ganz komischen eigenen Look. Da waren viele unterwegs, so Hater, die mir gesagt haben, den verkaufst du nie und schon gar nicht für über 100.000 Euro. Aber es hat ihn jemand für 129.000 gekauft. Und das Auto, für mich war es das auch wert. Und für mich war jetzt rein nicht geschäftlich, wie soll ich das ausdrücken, so von meiner Performance her. Mhm. Weil ich ja immer gesagt habe, ich verkaufe den und das kostet der Wagen. Mhm. Ich habe es verkauft und es hat ja kein dummer Mensch gekauft. Das ist übrigens auch ganz geil. Der ihn gekauft hat, hat auch eine sehr schöne Autosammlung inzwischen. Der hat übrigens auch einen Clio V6.
Ne? Ja. Ja, ich hab mir eigentlich für diese Folge, und das ist ja immer der Witz, ne, man bereitet sich also so ein bisschen vor, weil man sagt, Mensch, was gibt's für Dinge, über die man mal reden kann? Die Woche erlebt man das eine oder andere. Keine Ahnung, ich bin ja dann auch in den Börsen unterwegs. Da findest du mittlerweile dann auch ja, irgendwie Autos, bei denen du sagst, oh, da muss ich Jens mal fragen, ob er den überhaupt kennt. Wo du das gerade sagst mit dem Clio V6. Ich habe gestern in Spanien, und das wusste ich nicht, dass es das gibt, ein Citroën AX 4x4.
Ja.
Ja. Auch so
ein Dinger gab, also diese ganzen kleinen Sportkörner gab es alle mit Allradantrieb.
Ja, war crazy, oder?
Ja.
Also auch dieser Aufwand, weil Stückzahlen sind ja trotzdem nicht rausgepurzelt.
Nee.
So. Ja. Und ja, irgendwie witzig, was es dann doch nochmal gibt, was irgendwo auftaucht oder man darauf hingestoßen wird. Das Auto hier gibt es definitiv in der Art und Weise nur einmal. Und wie schon gesagt, das Coole ist wirklich die Historie. Also hier zu sehen, diese Faxe hier, das ist echt geil, diese AMG-alten Schriftzüge von Kircherer und diese ganzen Dokumentationen und vor allem auch das Angebot ursprünglich, das ist schon mega. Das ist für mich, da geht mir das Herz auf, weil ich das, glaube ich, jeder von uns, der viel, viel Geld hätte, der hätte sich damals auch dieses Auto gewünscht.
Also
das
ist so, diese Historie, mehr geht doch nicht. Das ist ja der Punkt, diese tatsächliche Historie mit diesen Papieren und den AMG-Logos drauf und dem Scheckheft und so weiter, macht ja auch einen Teil des Wert, oder das macht ja auch den Wert des Fahrzeugs mit aus.
Und
den übrigens, historischen Wert auch.
Und übrigens, das Auto war ja wirklich jetzt lange von der Bildfläche verschwunden. Also manche sagen ja, das Auto war verschollen. Also was ist verschollen? Verschollen, es hat halt jemand, der nicht jede Woche im Social Media postet, dass er den hat. So, ne? Das ist das eine. Das andere ist, das Fotoalbum hier, das war tatsächlich lange verschollen. Mhm. Ja, das ist jetzt erst wieder aufgetaucht im Zusammenhang mit dem Verkauf. Und hat jemand aus dem Regal gezogen und hat gesagt, da ist noch so ein, wie war das? So ein Kinderfotoalbum, ne? So
ähnlich.
Wie man so über seine Kinder hat, wo man.
Ja, so sieht es ja auch aus.
Ja, genau. Und
so ein rotes Kunstleder mit Gold an der Seite.
Ja. Wie man die halt damals so bei Neckermann bestellt hat, ne? Ja. Im Fotoalbum. So.
Nee, bei Fotopost hast du die mitgekauft, nachdem du deine Bilder, deine entwickelten, abgeholt hast.
Ja, genau.
In der Fotopost-Zentrale deines Vertrauens.
Ja, wenn du Qualitätsbilder haben wolltest, sonst bist du zum Seifenplatz gegangen.
Ja, Seifenplatz. Kennst du noch? Ja, aus dem Seifenplatz hier dann ihr Platz geworden.
Ja, genau.
Als Kind hieß das Seifenplatz.
Ja, Seifenplatz. Ich weiß, ich auch.
Und wir gehen zum Seifenplatz. Ja, und irgendwann hieß das ihr Platz mit diesem Blumenlogo.
Ja, genau. Siehst du? Guck mal, das kennen wir beide, ne?
Natürlich gehen Seifenplatz noch.
Ja, weil es gibt ja auch regionale Ketten, die keiner kennt. Ne? Hier zum Beispiel, keine Ahnung. Ich glaube, in Süddeutschland kennt kein Mensch Butnikowski.
Nee, ist ja eine Hamburger Kette.
Ja, das meine ich damit, ne? So Drogerien halt.
Butni.
Drogerien. Ja.
Nee, Seifenplatz ist ja auch eine Drogeriemarktkette gewesen.
Genau so ist es.
Das ist in Betzdorf im Siegerland gab es einen Seifenplatz in der Wilhelmstraße.
Ja, Wahnsinn. Also, ich kann nur eins sagen, ich hoffe, dass eben nicht zu viele Dokumente, Bilder und Ähnliches von diesem Auto auftauchen, weil der Mythos steht jetzt hier. So. Und ich hoffe, dass der auch wieder verschwindet und man kann dann irgendwann sagen, hey, der ist zwischendurch irgendwann mal aufgetaucht. Also, da haben so zwei Bekloppte noch einen Podcast drüber gemacht.
Das Auto wird auf jeden Fall von Matthias durchfotografiert und wird auf meiner Homepage hinterher erscheinen, als verkauft, als whatever, aber das lasse ich mir nicht nehmen. Und das platziere ich direkt neben dem Hartke F1.
Ja.
Weil der wird auch für immer nicht gelöscht. Den habe ich sehr geliebt. Der war mir zum Beispiel noch viel näher von der Sache her, wie das hier.
Ja.
Der Hartke F1 war mein, das war so geil, das Ding. Und da steht noch die falsche Heckblende, die mir irgend so ein Dödel dran geschraubt hat, die ich wieder abgemacht habe. Die steht hier noch in der Ecke als Mahnmal der Originalität.
Mahnmal der Originalität, ja, schön.
Ich muss da irgendwie,
so ich find, übrigens,
vom Feeling her war das viel, also der ist mir viel näher gegangen, der Wagen.
Vom Feeling her. Ich habe das übrigens zu Jens gesagt, man müsste, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, vielleicht gibt es hier in der Art und Weise noch dieser Greenpeace-Aufkleber, der in dem T-Modell drin ist, der ist schon ziemlich abgerockt, weil der ist da echt von Anfang an drin gewesen. Also Der
ist ja schon 20 Jahre drin.
Also zumindest mal 20 Jahre ist der da locker drin. Geiler Humor. Vor allem, weil ja damals auch wirklich...
Weißt du eigentlich,
das 124er T-Modell war ja wirklich politisch korrekt.
Nee, pass auf, weißt du, was vorhin so in meinem Kopf so komisch abgegangen ist, wie Florian den Wagen ausgeladen hat? Der hat ihn in einem geschlossenen Trailer gebracht, hat oben geparkt, ist ja so ein bisschen diesig draußen, so diffuses Wetter, da ist ja so langsam da rausgerollt und dann siehst du diesen Greenpeace-Aufkleber und gerade hatte eine Viertelstunde vorher wohl oben auf dem Bürgersteig die SPD einen kleinen Wahlstand aufgebaut.
Nein!
Ist er noch da oder ist er weg?
Habe ich nicht gesehen.
Ja, stand so ein kleiner... So
hätte ich auch übersehen.
War es mit einem Plakat und so ein kleiner Stand mit einem Schirm und so. Irgendwelche Leute haben SPD-Zettel verteilt. Und du siehst diesen Ja, SPD ist ja Sozialpolitik, oder? So.
Du siehst diesen, ich glaube, das musst du nicht erklären, aber, ja, pass auf, aber das ist auch, die Erklärung war trotzdem nicht ganz
richtig. Du siehst, ich stehe da und du siehst, ich sehe rechts diesen SPD-Wahlstand und links rollt ein 12-Zylinder-Kombi für 372.000 D-Mark aus dem Trailer mit einem Greenpeace-Aufkleber drauf. Das war so ein schräges Bild für mich. Weißt du, ich stand da so, ich so, was ist denn hier los?
Das ist so geil. Ja, das stimmt. Das ist ein cooles Bild. Ja, ja, in dem Sinne, Jens, dies ist eine Spezialfolge. Ich finde, neben diesem Auto, auch wenn der ein oder andere Leser von uns, Leser ist geil, der ein oder andere Hörer von uns bestimmt sagt, scheiße, nur Mercedes diesmal, das ist ja richtig kacke. Manche sind ja schon Kummer gewohnt, aber bei diesem Auto geht es nicht anders. Ja, ich bin gespannt, was da noch passiert, wo der hingeht. Und wer weiß, vielleicht hört auch der Erstbesitzer irgendwann mal den Podcast und wird sagen, ach ja, ich könnte eigentlich noch mal erzählen, wie die Geschichte so richtig war. Und keine Ahnung, wo er gerade dran geforscht hat, als ihm eingefallen ist, ich bräuchte jetzt mal so einen 12-Zylinder-Kombi mit AMG-Motor. Da musst du erst mal drauf kommen, oder? Also du musst doch erst mal drauf kommen, Jens.
Ja, man kommt da so drauf, ich habe ja auch mal so komische Ideen und denke mir, ach, wenn ich jetzt so viel Geld hätte, gehe ich dahin, lass mir das und das bauen oder so. Weißt du?
Ja.
Ernsthaft, ich weiß, habe ich letztens doch gepostet, dieses Volvo Concept Car von 2013, diesen Shooting Break, diesen Kombi, Mist,
ich hab noch was für dich, ja?
Der im Endeffekt die Designstudie von meinem S90 war, die Front vom S90 schon. Und parallel gab es ja dann nochmal eine Coupé-Studie, aus der ist ja der Polestar 1 geworden. Mhm. Das sollte ursprünglich ein Volvo S90 Coupé werden. Mhm. Und da gibt es diesen braunen, kakaobraunen Shooting Brake, der ist ein Traum. Mhm. Gibt so Farbbilder und der habe ich gepostet, letzte Woche bei mir. Mhm. Haben auch ganz viele Leute drunter geschrieben, die das vielleicht noch nicht kannten und so. Und da habe ich auch so drauf gekriegt, also wenn man jetzt so viel Geld hätte, geht man zu so einem Coach-Bilder und sagt, den baust du mir bitte einmal. Hier hast du ein S90.
Vor allem, du gehst zu so einem Coach-Builder, den es ja an jeder Ecke gibt. Ganz klar, gar kein Problem.
Mach in meinem Netzwerk gibt es die. Also ich finde, ist das kein Problem. Und dann sage ich, hier ist ein S90, bau mir bitte daraus diesen kleinen Shooting Break. Das wäre doch geil. Ich würde
mit dir bauen. Idea.
Ja, good genau. Idea.
Ich musste auch an dich
und denken. Genau so sitzt jemand, der das Geld dann hat, sagt, oh, bau mir doch mal einer so ein 500e-Kombi mit richtig Leistung. Und dann sitzen die da und dann sagt der eine, du, es gibt jetzt den 12-Zylinder-Motor, den mit den 7 Litern aufgebohrt. Ja komm, dann nehmen wir den. Und dann macht man, oh, dann kostet der 100.000 D-Mark mehr. Ja komm, mach mal. Das mussten wir, die Gespräche mussten wir versuchen. Wie war das?
Ja.
Weil es gibt ja hier ein Angebot, der erste war ja 100.000 Mark günstiger. Wie war das?
Ja, vor allem versuch deinen Freunden mal zu erklären, was du bald für ein Auto bekommst, weißt du? Und alle so, was hast du gemacht? Wie du bestellst ein E200T?
Der Motor hat 100.000 D-Mark gekostet.
Ja, genau. Der Motor hat so viel gekostet wie das Auto mit allen Extras.
Wie der voll ausgestattete E200T.
Genau. Ja, das ist schon wirklich eine krasse Geschichte.
Das finde ich absurd, diese Zahlen. Ja. Der Motor 100.000 Mark.
Ja, so. Ich habe übrigens auch diese Woche noch an dich gedacht, was das Thema Volvo angeht. Und zwar gucke ich mit meiner Tochter zum Einschlafen immer Filme von Armin. Kennst du Armin?
Wen?
Armin.
Wer ist denn Armin?
Seine Sendung mit der Maus.
Ach so.
Ja. Und ich versuche dann immer, also sie guckt eigentlich immer die neueren Videos und ich versuche welche zu finden aus den 80ern, so wo man irgendwie so das Gefühl hat, man könnte sich selber noch dran erinnern, wie man das geguckt hat. Und da habe ich eins geguckt, wo sie so Maulwurf fangen. Also würde man wahrscheinlich heute auch so nicht mehr machen, aber haben sie halt gemacht. Und da fahren sie ganz am Anfang mit ihrem Team dann mit einem 240er Kombi, dunkelblau, weißt du, so die, das war mit Sicherheit auch das Auto von, entweder von Armin oder von einem der anderen Protagonisten damals der Sendung mit der Maus. Ganz cool. Siehst du so von vorne, wie sie so da langfahren. Das ist ganz geil. Ja, und da, immer wenn ich so ein Auto sehe, dann denke ich, guck mal, da geht Jens das Herz auf. Die ganze Fraktion. Von eine Generation von Langeweile. Nein, keine Frage. Ja, also, komm, wir machen heute den Podcast dicht. Ich habe heute noch was vor und beim nächsten Mal gibt es wieder ganz bunten Stoff. Ich war eigentlich ganz bunt vorbereitet, dann gibt es das halt beim nächsten Mal.
Ja, ich hätte auch ganz viele Punkte noch. Achso, einen müssen wir noch sagen. Könnt ihr schon mal freuen, dass mit dem Herrn Senn setzen wir fort.
Ja.
So, und dann nochmal, auch nächste Woche am Wochenende ist nochmal ausverkauft bei Dish. Also da geht es immer noch darum, dass die
ist,
Sachen...
Das ist der Ausverkauf vom Ausverkauf dann.
Ja, genau. Also da alles raus, kauft da die Bücher, damit das Geld für Dishs Fliege da ist.
So sieht's ja, aus.
So sieht's aus.
Genau. Ja. Und hört weiter, Adventskalender. Also, wir sagen schöne Woche euch und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.